ARD. Verbot von Instagram und Co. für Jugendliche. Warum Australien diesen drastischen Weg geht.
Warnungen und Messerverbotszonen. Wie sicher ist es eigentlich auf Weihnachtsmärkten?
Kein Anschluss unter dieser Nummer. Nach Jahrzehnten stellt die Telekom ihre Auskunft ein.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 29. November. Und hallo sagen Annika Witzel und Moritz Zacho.
Guten Morgen. Das Letzte, was unsere Kinderärztin uns immer sagt, bevor wir die Praxis verlassen, ist: Und denken Sie dran, keine Bildschirmzeit, bevor er 3 ist. Tschüss! Also klar, es ist super wichtig. Ich verstehe das ja auch. Es geht einfach darum, das kleine Kindergehirn zu schützen.
Ja, na klar. Medienkonsum, das macht natürlich was mit uns. In jedem Alter kann ich auch ein Lied von singen. Aber das gilt besonders für Kinder und Jugendliche. Und um die besser zu schützen, geht Australien jetzt einen sehr drastischen Weg. Da hat die Politik tatsächlich gestern ein Gesetz beschlossen. Und darin steht, dass Jugendliche und Kinder, die jünger sind als 16, in Zukunft viele Social-Media-Angebote einfach nicht mehr nutzen dürfen. Also kein Instagram, Snapchat, TikTok oder Facebook mehr. Aber WhatsApp und YouTube sollen noch okay sein.
Australien ist weltweit das erste Land, das so einen Vorschlag erarbeitet hat und jetzt auch durchsetzt. Und du hast es schon gesagt, es geht da um die Risiken für die körperliche und geistige Gesundheit von jungen Menschen. So hat es der australische Premierminister Anthony Albanese gesagt.
Ja, und dass das eben negative Auswirkungen auf die Psyche haben kann, also Social Media, das legen ja eben auch viele Studien nahe.
Ist ja auch klar, also Cybermobbing, Fake News, verzerrte Körperbilder, unrealistische Lebensstile, Pornografie, Gewalt, das sind halt alles Sachen, mit denen wir wirklich jeden Tag konfrontiert werden, sobald die Handys entsperrt werden, eben gerade durch Social Media. Und diese Themen sind deswegen unmittelbar Teil unseres Lebens, das macht natürlich was mit uns.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen auch davor, dass teilweise durch Social Media weniger soziale Kontakte in der realen Welt aufgebaut werden. Und das kann dann auch einfach zu Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen führen.
Deswegen jetzt halt dieses Gesetz in Australien. Und spannend ist vor allem, wie das ablaufen soll. Das liegt nämlich komplett in der Verantwortung der Plattformen selbst. Die haben jetzt ein Jahr Zeit, um sich zu überlegen, wie sie diese Altersprüfung ordentlich durchsetzen wollen. Und wenn sie das nicht machen, drohen Strafen von bis zu umgerechnet 31 Millionen Euro.
Puh, da bin ich wirklich gespannt, wie die das umsetzen wollen, weil, sind wir mal ehrlich, ein falsches Geburtsdatum, das kann ja wirklich jeder bei der Anmeldung eingeben. Das ist wie bei Webseiten von Brauereien zum Beispiel so, dass dann die Frage, sind sie schon 16 Jahre alt, ja oder nein?
Genau, Brauereien, Moritz, das ist auch das erste Beispiel, was mir einfällt, Brauereien mit sehr vielen nackten Menschen drauf.
Ich denke an Brauereien.
Gut, ich vielleicht an was anderes.
Naja, aber Plattformen wie Instagram oder TikTok, die sind eben offiziell ab 13 Jahren, auch in Deutschland. Aber bisher liegt die Verantwortung gerade in Deutschland eben komplett bei den Eltern, um zu gucken, was ihre Kinder da so treiben.
In Australien ist das jetzt halt nicht mehr so. Das finden die Plattformen und die Betreiber natürlich gar nicht gut. Die sagen, ein Jahr ist viel zu kurz, um das richtig umzusetzen. Es gibt allerdings schon vage Ideen, zum Beispiel, dass eine künstliche Intelligenz das Nutzerverhalten auswerten könnte, um zu erkennen, wie alt eine Person wirklich ist. Oder dass mit einer Gesichtserkennung bei der Anmeldung das Alter geprüft werden könnte. Oder dass einmalig im App Store der Ausweis hochgeladen werden muss.
Für dieses Gesetz gibt es viel Lob, eben weil Social Media diese negativen Effekte hat. Es gibt aber natürlich auch Kritik und das kann man sich denken in erster Linie von Jugendlichen selbst. Die haben nämlich Sorge, dass sie abgehängt werden und dann im sozialen Umfeld Probleme kriegen. Und ich finde, das muss man auch mitdenken, besonders junge Menschen, die queer sind oder anderen Minderheiten angehören. Die haben eben Sorge, dass sie sich dann nicht mehr mit anderen austauschen können, denen es eben genauso geht wie ihnen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, dass man sich da auch mal unterstützen und Hilfe holen kann.
Und dann ist Social Media ja auch nicht nur schlecht. Das zeigt auch eine Studie der Weltgesundheitsorganisation. Darin wird zum Beispiel erklärt, dass junge Menschen online wirklich wichtige und ernstzunehmende Freundschaften schließen und sich mit anderen Menschen überall auf der Welt austauschen können.
Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder auch ein Recht auf den Zugang zu Medien. Und da sagen einige Expertinnen und Experten, das würde mit diesem Verbot jetzt eben dann nicht zusammengehen. Eine bessere Alternative sei ihrer Meinung nach, die Jugendlichen besser aufzuklären über Social Media, also auch eine gewisse Medienkompetenz zu vermitteln.
Vielleicht direkt auch in den Schulen schon, ne? Das ist ja vielleicht auch schon Aufgabe da.
Total, das wäre der richtige Ansatz, finde ich auch.
Dass sowas bei uns, wie dieses Gesetz in Australien, in Deutschland auch kommt, das ist übrigens sehr unwahrscheinlich. Unter anderem, weil viele Fragen, die eben mit Internet und Datenschutz zu tun haben, mittlerweile auf europäischer Ebene geregelt werden. Und Deutschland kann da gar nicht im Alleingang irgendwelche Sachen beschließen.
Ja, uns würde natürlich interessieren, wie seht ihr das denn? Findet ihr das eine gute Maßnahme oder ist das übertrieben? Und wie regelt ihr denn das eigentlich zu Hause, wie viel Social Media eure Kinder nutzen dürfen oder auch können? Schreibt uns das doch gerne mal und wie ihr uns erreichen könnt, das seht ihr in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die FDP hat gestern Abend das Papier veröffentlicht, mit dem sie das Ende der Ampel geplant hat, während sie allerdings offiziell noch daran gearbeitet hat, die Koalition zu erhalten. Mehrere Medien hatten schon über den Plan berichtet. In dem Papier nutzt die FDP militärische Begriffe wie Feldschlacht und unter anderem auch D-Day. Letzteres hatte Generalsekretär Bijan Djirsaray letzte Woche noch abgestritten. Nun hat er erklärt, das Papier nicht gekannt zu haben. Die Ex-Ampelpartner von SPD und Grünen haben empört reagiert. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat eine Erklärung und Entschuldigung von der FDP gefordert.
Wir können ihm kaum aus dem Weg gehen. Heute ist Black Friday. In vielen Läden und Online-Shops gibt es besondere Rabatte, auch in den letzten Tagen ja schon. Shopping-Experten raten allerdings dazu, sehr genau hinzuschauen, ob der Preis wirklich so gut ist wie gedacht, zum Beispiel auf Seiten, die Preisverläufe anzeigen. Außerdem warnen sie vor Fake-Shops.
In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben Tausende gegen den Kurs der pro-russischen Regierung demonstriert. Diese hatte angekündigt, Gespräche mit der EU über einen Beitritt für mehrere Jahre auszusetzen und kein Geld mehr von der EU anzunehmen. Laut Umfragen sind 80% der Menschen in Georgien für eine EU-Mitgliedschaft. So, und jetzt bitte Annika, starte das Weihnachtsgefühl.
Ei, ei.
Ah. In dieser Woche geht es wieder so richtig los mit den Weihnachtsmärkten. Endlich wieder, muss ich sagen. Ich habe schon wieder richtig Lust, ne?
Gut.
Wollsocken, Ringe, Kartoffeln, gebrannte Mandeln. Die sind zwar schon wieder teuer geworden, aber das lasse ich mir nicht kaputt machen, diese Besinnlichkeit.
Richtig, Besinnlichkeit mit mehr Ringelkartoffeln. Bei mir ist es der Flammlachs, muss ich sagen. Der ist auch,
der ist aber sehr teuer.
Ja, der wird jedes Jahr teurer, aber trotzdem, das ist so ein bisschen dieses, boah, dann ist Weihnachten, wenn ich den ersten Flammlachs gegessen habe.
Okay.
So, und wahrscheinlich wundert ihr euch gerade, dass wir schon wieder über Weihnachtsmärkte sprechen. Das haben wir nämlich schon vor knapp 2 Wochen hier im Podcast gemacht. Aber jetzt am Sonntag geht's mit dem ersten Advent eben wirklich erst so richtig los mit der Vorweihnachtszeit. Und es hat sich außerdem noch was getan. Und jetzt wird es leider ein bisschen ernster. Innenministerin Nancy Faeser hat sich geäußert und sie sagt, wir müssen echt wachsam sein.
Also es gibt da jetzt keine konkrete Bedrohung, von der sie da spricht. Also es gibt keine Gruppe oder so, die Anschläge angekündigt hat. Aber die deutschen Sicherheitsbehörden, die sagen eben, dass die Bedrohungslage generell hoch ist.
Seit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz denken wir ja alle schnell an islamistischen Terror. Das ist zwar jetzt schon 8 Jahre her, prägt uns aber immer noch. Ich denke da auch wirklich noch häufig drüber nach, muss ich sagen. Und Weihnachtsmärkte sind für islamistischen Terror ja auch besonders im Fokus, weil da sind viele Menschen. Das ist häufig mitten in der Stadt und es ist eben auch ein christliches Fest und passt damit eben als Symbol besonders gut, wenn das angegriffen wird.
Deswegen ist in den vergangenen Jahren ja auch schon einiges in Sachen Sicherheit passiert. Städte haben vor Weihnachtsmärkten Betonpoller aufgestellt, damit Autos oder LKWs nicht einfach reinfahren können. Und mir ist auch schon häufiger aufgefallen, zum Beispiel in Osnabrück oder Hannover, dass die Betreiber auch auf mehr Sicherheitspersonal setzen. Und uns hat dabei interessiert, wie das aus Betreibersicht eigentlich funktioniert. Und da haben wir Richard Röhrhoff vom Stadtmarketing in Essen im Ruhrgebiet gefunden. Und der beschreibt, wie es an den Eingängen läuft.
Die werden während der gesamten Weihnachtsmarktzeit bewacht. Und zusätzlich haben wir jetzt nach den neuesten Ereignissen nochmal die Anzahl unseres Wachpersonals aufgestockt.
Und dann sind da seit dem Anschlag beim Stadtfest in Solingen ja auch die Waffen- und Messerverbotszonen bei Großveranstaltungen in ganz Deutschland. Das bedeutet, dass die Polizei auch auf Weihnachtsmärkten Menschen kontrollieren kann. Und unsere Kollegen vom Hessischen Rundfunk haben Polizisten bei ihrer Tour in Frankfurt mal begleitet. Die haben dann da Personen kontrolliert.
Sie halten sich hier auf dem Weihnachtsmarktgelände auf. Im Zuge dessen führen wir hier verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Wir würden gerne mal Ihre Identität feststellen und schauen, ob Sie irgendwas in Ihren Sachen dabei haben, was sie nicht mit sich führen dürften.
Ja, ne, verdachtsunabhängige Kontrollen, wieder so ein Wortungetüm. Aber das bedeutet im Endeffekt, die Polizei kann jeden kontrollieren, der ihnen verdächtig vorkommt. Und das habe ich gestern auf dem Weihnachtsmarkt bei mir in Hannover tatsächlich auch mal beobachtet. Da haben sich 4 Polizisten vor 3 jungen Typen aufgebaut und dann deren Taschen kontrolliert, aber da war dann alles okay.
Die entscheidende Frage ist am Ende, werden dadurch wirklich Anschläge verhindert? Das kann man leider nicht so genau sagen und das wissen wir leider erst in ein paar Wochen. Aber wir wollten jetzt schon mal wissen, was diese Polizeikontrollen mit eurem Sicherheitsgefühl machen. Hier mal ein paar Antworten von verschiedenen deutschen Weihnachtsmärkten.
Ich fühle mich wohl, wenn so ein bisschen neben mir her Polizei ist und auch nicht in Uniform.
Mein Sicherheitsgefühl erhöht sich nicht durch Messerverbotszonen, weil die Bösen halten sich sowieso nicht dran.
Ich fühle mich eigentlich sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Und wie die Kontrollen dann am Ende auf eurem Weihnachtsmarkt ausfallen, das hängt dann auch immer davon ab, wie groß der Markt eigentlich ist und was die Polizei auch für Kapazitäten vor Ort hat. Und dann entscheidet auch jedes Bundesland nochmal selbst, wie aufwendig die Kontrollen sein sollen.
Also passt auf euch auf, wenn ihr auf den Weihnachtsmarkt geht, aber habt vor allem eins, eine gute Zeit und Ringelkartoffeln. Moritz, was macht das hier mit dir?
Wenn du nicht weiter weißt, oh.
Ganz viel gute Laune macht das in allererster Linie, aber dahinter steckt natürlich noch ein bisschen mehr, ne?
Wirklich, also.
Wenn du nicht weiter weißt,
ja, das ist das Problem. Großes Ohrwurmpotenzial. Ich habe da auch starke Gefühle. Es sind gemischte Gefühle, aber wir müssen drüber sprechen. Denn dieses Stück ist jetzt quasi ein Stück Zeitgeschichte. Die Telekom macht ihre Auskunft nämlich dicht. Die.
Dir macht das richtig viel Spaß, oder?
Kaum. Die 11833, die gibt es ab Sonntag nicht mehr. Erste Adventskerze an, Auskunft weg. Bäm, so nämlich.
Tja, es klingt wie aus einer anderen Welt. Es ist aber tatsächlich aus den 2000ern.
Echt?
Diese tolle Werbung. Ich mache jetzt mal eine Strichliste, wie oft das noch kommt heute Morgen. So, du darfst jetzt aber noch einen anderen Ton spielen. Es gab nämlich noch mehr von solchen Schätzchen.
So, wir besorgen jetzt einen Elektriker.
Das macht die 11833.
Und wer besorgt mir jetzt eine Reinigung?
Das macht die 11833.
Autsch. Wie bekomme ich jetzt einen neuen Koch?
Das macht auch die 11833.
Kann mir mal jemand helfen, bitte?
Oh. Das mache ich selbst.
Ein Traum. Habt ihr ihn auch erkannt? Das war Uli Hoeneß, der hier, klar, Werbung gemacht hat für die Auskunft. Und besonders schön für mich natürlich die letzte Szene dieser Werbung. Hübscher Frau den Reißverschluss am Kleid zumachen. Das macht der Herr Hoeneß natürlich selbst.
Mhm. Naja, aber die Werbung scheint gewirkt zu haben. 100 Millionen Anfragen gab es jedes Jahr zu den Hochzeiten, so vor 20 Jahren. Und da saßen dann echte Menschen, die sie beantworten mussten. In Schwaben war das zum Beispiel Lolita Link. Und sie sagt, das war auch ganz schön stressig.
Und die Anfragen, die da reinkamen, die waren natürlich auch immer super einfach zu beantworten.
Also es gab natürlich schon welche, die gesagt haben, ich habe gestern Abend ein Mädchen getroffen in der Disco, die heißt mit Vornamen Nadine, aber ich weiß nicht, wie sie mit Nachname heißt, ich weiß auch nicht, wo sie wohnt, aber ich hätte von der jetzt gern die Telefonnummer. Das war natürlich dann ganz schwierig.
Die Hochzeiten sind leider auch vorbei. Im ganzen letzten Jahr waren es nämlich keine 2 Millionen Anrufe mehr bei der Auskunft, sagt die Telekom. Lohnt sich einfach nicht mehr für die, die weiter zu betreiben, weil die Leute googeln solche Infos heute einfach über das Smartphone.
Ja, aber eben nicht alle. Und deswegen gibt's auch Kritik. Der Sozialverband VDK sagt, das Ende der Auskunft, das ist auch schlecht für ärmere Menschen und auch Menschen mit Behinderung. Denn viele Leute gibt es immer noch, die kein Smartphone haben. Mhm. Und viele kommen auch einfach mit der Technik nicht klar. Und dann gibt's eben nicht so richtig ein barrierefreies Angebot noch.
Es gibt aber auch noch eine Liste von der Bundesnetzagentur, die kann man auch online einsehen. Da stehen über 70 Inlandsauskünfte von kommerziellen Anbietern drauf. Und die kann man auch weiterhin benutzen. Unter anderem steht da auch diese Nummer hier drin.
11880, da werden Sie geholfen.
Macht auch viel mit mir. Nicht so viel wie das hier.
Wenn du nicht weiter weißt,
so. Reicht jetzt. Schluss mit Nostalgie für heute. Aber wenn ihr jetzt nochmal die Gelegenheit haben wollt, die Telekom-Auskunft anzurufen, heute oder eben morgen ist die letzte Chance. Danach ist dann keine Auskunft unter dieser Nummer. Jetzt müssen wir da erstmal gefühlstechnisch rauskommen.
Ich hab's immer noch. 11.
Ich auch, den ganzen Tag.
Gern geschehen.
Jedenfalls viel Spaß am Wochenende, falls ihr den Weihnachtsmarkt in eurer Nähe besucht. Und falls ihr aber noch eine ausgefallene Idee fürs Wochenende braucht, dann empfehle ich euch einen Ausflug in den Ort Hümmendorf, der Stadt Geestland. Das ist eine kleine Stadt bei mir in Niedersachsen und die ist wegen eines stinknormalen grünen Stromkastens ein kleines bisschen berühmter geworden. Habt ihr ja vielleicht auch schon mal gehört, das ist eine wirklich schöne Geschichte.
Das habe ich gesehen. Das ist dieser Stromkasten, den unglaublich viele Leute bei Google als super top Premium Ausflugsziel bewertet haben, oder?
Ja, ganz
das ist
genau,
der doch.
Richtig.
Ja, habe ich gesehen. Da hat jemand geschrieben, ich war schon in Rom, Paris, Dubai, London und New York, aber diese Sehenswürdigkeit sucht ihresgleichen. Und es ist ja wirklich dieser Stromkasten gemeint.
Ja, richtig. Grandios, was für ein absurder Kommentar dann dazu. Und solche Kommentare haben richtig viele Menschen gepostet. Und deswegen hat Google die Rezension und dann auch den Stromkasten einfach gelöscht.
Google, absoluter Spaßversteher. Wahnsinn. Mhm. Naja, die Stadt Geestland hat sich über die Aufmerksamkeit natürlich sehr gefreut, hat aber auch mitgeteilt, wir haben auch echte Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel den Thielesgarten, den Kranzburger See oder die Rundfahrt mit der Museumsbahn.
Na, da ist doch bestimmt einiges dabei für jeden von uns, oder? Habt jedenfalls ein schönes Wochenende. Wir sind Annika Witzel und Moritz Zacho.
Und sagen Tschüss!
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.